Ich möchte uns einen Bibeltext vorlesen, ein paar Verse aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 11. 2. Korinther 1, 3 bis 11, wer es mitlesen möchte. Da schreibt Paulus: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit auch wir die trösten können, die in allerlei Trübsal sind. Und zwar mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet werden durch Christus. Haben wir aber Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Haben wir Trost, so geschieht es zu eurem Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an dem Leiden teilhabt, so werdet ihr auch am Trost teilhaben. Denn wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, sodass wir am Leben verzagten und es bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssen sterben. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Auf ihn hoffen wir, er werde uns auch hinfort erretten. Dazu helft auch ihr durch eure Fürbitte für uns, damit unseretwegen für die Gabe, die uns gegeben ist, durch viele Personen viel Dank dargebracht werde. Soweit das Wort Gottes. Zuerst einmal, dieser Text hat einen geschichtlichen Hintergrund und Paulus sagt ihn dann: Wir wollen euch nicht verschweigen, was uns widerfahren ist. Das beginnt dann in Vers 8. Etwas ist geschehen und deshalb sind diese Zeilen geschrieben. Paulus berichtet der Gemeinde in Korinth, dass er und seine Mitarbeiter auf einer Missionsreise in Asien in allergrößter Lebensgefahr steckten, so dass sie selber schon keinen Ausweg sahen und mit dem Leben abgeschlossen haben. Und das muss die Gemeinde in Korinth mitbekommen haben. Wie, das wissen wir nicht, vielleicht durch irgendwelche Boten oder Reisenden. Jedenfalls haben sie dort in Korinth mitgelitten und haben mitgebetet. Und im Grunde waren sie auch darauf eingestellt, den Paulus, den sehen wir nie wieder. Und nun schreibt Paulus ihnen diesen Brief und sagt ihnen: Wisst ihr, Gott hat uns aus dieser Gefahr errettet. Und wir freuen uns und ihr sollt euch jetzt genauso freuen. Gott hat uns errettet, das hat uns getröstet und das soll euch in Korinth genauso trösten, wie es uns getröstet hat. Das ist die geschichtliche Dimension dieses Textes. Aber dieser Text spricht uns daneben auch auf einer ganz anderen Ebene an, denn Paulus gibt hier grundsätzliche Gedanken im ersten Teil über das weiter, was wir heute mit dem Wort Trost so nennen. Und in diesem Text, wer am Anfang ein bisschen aufgepasst hat, habt ihr natürlich alle, da ballt sich so ein Wort. Und dieses Wort heißt Trost und Trösten. Es ist ein richtiger Trosttext, es entsteht ein richtiger Troststau, wenn man diesen Text liest. Paulus spricht von Bedrängnis, er spricht von Leid, von Trübsal. Und wie wurde das überwunden? Durch Trost. Gott hat uns getröstet in unserer Trübsal schon. Nicht erst als die Kavallerie kam und sie rausgehauen hat, sondern schon in der Trübsal waren sie getröstet. Wann brauchen wir Menschen Trost? In unserem Leben gibt es immer wieder Prozesse, die ein Loslassen beinhalten, die ein Loslassen erfordern. Nur nicht jedes Loslassen braucht Trost. Manche Dinge, die wir loslassen oder loslassen müssen, die bringen uns letztlich Erleichterung. Wenn ich zum Beispiel mit einer Überverantwortung durchs Leben gehe und das dann loslassen kann, dann gehe ich entspannter durchs Leben. Oder wenn ich falsche Erwartungen loslasse, dann kann ich viel realistischer im Leben sein. Wenn ich meine Sorgen loslasse, dann werde ich zu einem gelassenen Menschen. Oder wenn ich zum Beispiel all dieses Ich müsste, ich sollte, ich hätte, ich müsste eigentlich loslassen würde, dann könnte ich auch in meinem Leben zur Ruhe kommen. Es gibt also Dinge, die durchaus positiv sind, wenn wir sie loslassen. Und bei diesen oder anderen Sachen führt Loslassen dann zu einer Befreiung, zu einer größeren Leichtigkeit, weil ich dann Dinge loslasse, die ich nicht tragen brauche und auch nicht zu tragen habe. Und dieses Loslassen braucht keinen Trost, manchmal eher eine Ermutigung oder vielleicht auch einen Tritt. Aber daneben sind wir Menschen auch mit einer anderen Notwendigkeit des Loslassens in anderen Bereichen konfrontiert und aufgefordert. Und das sind die Dinge, wo das Loslassen erstmal nicht zur Freiheit führt oder zur Erleichterung. Loslassen in diesen Prozessen bedeutet meist schmerzhaftes Ergehen. So müssen wir als Menschen im Bereich unseres Körpers Dinge loslassen. Gesundheit, Vitalität, Bewegungsfähigkeit, Unbeschwertheit. Alle, die über 50 sind, wissen, wovon ich rede. Ich hatte einen Dozenten, der sagte immer, ab 50 freut man sich auf seinen neuen Leib. Dann erleben wir Loslassprozesse in unserer Seele oder in unseren Gefühlen. Durch bestimmte Ereignisse, die in unser Leben kommen, verlieren wir Unbeschwertheit, verlieren wir vielleicht Urvertrauen, verlieren wir Zuversicht, verlieren wir Ruhe, verlieren wir Frieden und wir merken, hier ist etwas einfach loszulassen. Oder wir müssen an manchen Stellen unseren festen Willen loslassen, indem wir unliebsame Realitäten anerkennen und sagen, hier kann ich gar nichts ändern. Oder wir haben bestimmte Ziele und Pläne in unserem Leben gehabt, Vorstellungen an unsere Zukunft, wie ich einmal wohnen werde, was ich studieren werde, welche Familienkonstellation ich später haben will, wie viele Kinder ich habe. Und das kann alles eines Tages unmöglich werden. Und wir stellen das fest und sagen, hier müssen wir uns vor Träume, von Zukunftsvisionen, von Hoffnungen in unserem Leben verabschieden und müssen loslassen. Und das ist nie leicht. Und dann sind wir immer wieder gezwungen, auch liebe Menschen loszulassen. Wenn jemand stirbt, müssen wir ihn loslassen. Eltern müssen ihre Kinder loslassen. Ich erinnere mich noch sehr gut, als ich ausgezogen war, frisch zu Hause und meine jüngere Schwester als letztes Küken flog zur selben Zeit aus. Da bin ich einmal so in das Schlafzimmer meiner Eltern gegangen und sehe gerade noch, wie schnell meine Mutter vom Bett aufsteht und sich die Tränen so aus den Augen wischt. Und ich frage sie naiv, was ist denn los? Und sie sagte nur diesen einen Satz, es tut so weh, loszulassen. Uns hat sie das nie spüren lassen, aber sie hat den Schmerz getragen. Manchmal müssen wir Partner loslassen, wenn Ehen zerbrechen. Und manchmal sind es Dinge, die wir auch um das Reich Gottes willen loslassen müssen, um Jesu willen. Dinge, von denen wir merken, sie stellen sich zwischen uns und Gott. Und wenn wir sie nicht loslassen, dann haben wir auch keine Freiheit. So spielt Lösen und auch Loslassen für uns Menschen, auch für die, die wir in der Nachfolge Jesu leben, immer eine entscheidende Rolle. Und den Schmerz des Abschiedes, den gibt es genauso für Christen. Nicht alles davon ist als sinnvoll zu verstehen. Und es gibt das Leiden an Loslösungsprozessen, die Folge von Sünde und Sterblichkeit sind. Meine Schwester geht gerade durch so einen Prozess. Nach 23 Jahren Ehe hat sie ihren Mann verlassen. Loslassen. Produkt von Sünde und Sterblichkeit. Und so ist auch die Hinfälligkeit unseres Körpers oder die Konsequenzen so ist die Hinfälligkeit unseres Körpers oft auch die Konsequenz aus schuldhaftem Verhalten. Und so sind wir oft in unserem Leben in das Loslassen einfach nur hineingezwungen. Und da kommen wir nicht raus. Und ich frage einmal so, stehst du vielleicht gerade auch in so einem Loslassprozess? Da wurde dir oder da wird dir gerade was aus den Händen genommen und du musst loslassen und weißt das. Und all diese Prozesse haben eins gemeinsam, sie sind schmerzhaft. Und in all diesen schmerzhaften Prozessen brauchen wir dann eins, und das ist Trost. Trost ist die erste und die wichtigste Hilfe in unserem Schmerz und in unseren Verlusterfahrungen. Ich frage dich einmal, wo war es für dich schon einmal nötig, Trost zu erfahren? Wo wurdest du getröstet? Und wenn wir das so aufzählen jetzt würden, dann würden wir entdecken, wie verschieden die Felder dann sind. Und die Art und Weise, wie Trost erfahren wurde, ist auch immer sehr unterschiedlich. Aber immer geht es meist darum, um etwas loszulassen und sich von etwas zu lösen. Und wie sieht es nun aus mit dem Trost, den Gott uns gibt in diesen Zeiten? Die Überschrift dazu ist: Trost bei Gott heißt nicht, dass er uns aus der Situation herausführt, sondern dass er in unsere Situation hineinkommt. Paulus schrieb an die Korinther über die Erfahrungen seiner Gefangenschaft. Und ja, am Ende erlebte er Rettung, gut ausgegangen, hätte man nicht gedacht. Aber er spricht davon, dass Trost erfuhr er schon in der Situation, als alles hoffnungslos war und als die Rettung noch nicht zu sehen war. Er sagt, in allerlei Trübsal wurden wir getröstet, in allerlei Trübsal. Und er wurde getröstet an dieser Stelle nicht durch die Rettung, sondern er wurde getröstet durch eine Hoffnung, die in Gott selbst bestand. Und als sie vor dem Loslassen ihres Lebens standen, da wurden sie getröstet durch das Wissen um Gott und um seine Möglichkeiten. Das war ihr Trost. Trost von Gott heißt also nicht, er ändert unsere Situation und nur dann können wir auch von Trost sprechen. Trost von Gott heißt, er kommt in unsere Situation hinein und wir erleben in unseren Kümmerlichkeiten, in unserem Schmerz, in unserer Dürre ihn. Er ändert die Situation dann nicht zwangsläufig, aber er ist drin und er begegnet uns in unserer Trübsal mit einer neuen Hoffnung und dadurch werden wir getröstet. Der Satan, der Gegenspieler Gottes, der versucht aus diesen Situationen immer Kapital zu schlagen in unserem Leben. Und was er uns da in seiner Flüsterpropaganda nicht alles sagt. Er sitzt dann auf unserer Schulter und sagt, Gott hat dich verlassen, hast keine Hoffnung mehr, guck dir doch dein Leben an, ist gescheitert. Wann willst du nicht endlich anfangen, um dein Recht zu kämpfen? Wann willst du nicht endlich anfangen, es den anderen heimzuzahlen? Und wir würden an unserer Einsamkeit zerbrechen. Das sagt er uns dann auch. Wir sollen uns das nicht gefallen lassen. Wir sollten Gott vielleicht sogar die Treue aufkünden, wenn er uns dieses antut oder dieses zulässt. Und Gedankenschleifen fangen sich an, in uns zu bilden. Aber alles, was wir in diesen Zeiten wissen sollen, ist Folgendes. Jesus ist in das Elend, in das Finstere gekommen und er ist da. Meine subjektive Erfahrung ist möglicherweise, ich bin verlassen. Aber das stimmt nicht. Er ist da. So wie er aus seiner Herrlichkeit in das Dunkel der Welt gekommen ist, so ist er auch in deine Situation gekommen. Und du kannst ihn darin als Trost erfahren. Und damit wir ihn aber in unserer Situation erfahren können, ist eins wichtig zu wissen. Wir empfangen nur Trost, wenn wir dafür auch empfänglich sind. Ich kann keinen Trost empfangen, wenn ich dafür nicht empfänglich bin. Und es können so einige Sachen unserer Empfänglichkeit im Weg stehen. Das könnte zum Beispiel ein starker Überwinderglaube sein. Nichts gegen Überwinderglaube, aber wenn dieser Überwinderglaube uns im Weg steht, uns selber als bedürftig zu sehen und als empfänglich, dann werde ich auch keinen Trost empfangen. Manchmal geht unsere Not einher mit dem eigenen Wunsch, aber stark zu sein. und bedürftig zu sein, erscheint mir dann eher als peinlich oder vielleicht sogar als Glaubensschwäche. Das erlebt man bei Nichtchristen und bei Christen. Und so lasse ich Bedürftigkeit auch nicht zu. Nach außen bin ich der Tapfere, bin ich der Starke und versuche mir zu helfen, lasse ich abblitzen, weil ich das ja nicht nötig habe. Ich lasse es nicht zu, für andere als bedürftig zu erscheinen. Und in der Regel wollen wir doch immer alle stark sein und alles immer unter den Füßen haben. Aber man muss auch lernen, schwach zu sein und Hilfe anzunehmen, sonst kann man auch nicht getröstet werden. Wer immer stark sein will, wer seinen Kummer und seine Angst nicht bereit ist zu zeigen, der wird auch nur ganz schwer Trost empfangen. Und nicht nur das, es bleibt auch meist alles beim Alten. Und der Mensch ist dann gar nicht in der Lage, die neuen Lebensherausforderungen anzunehmen und in ihnen auch Gott zu entdecken. Gott will jedem Trauernden und jedem Bedrängten durch seine Gegenwart auf eine neue Lebensphase hin ausrichten. Es kommt etwas Neues. Und das tut er, indem er tröstet und indem er dem Menschen seine Gegenwart zeigt. Ich bin bei dir. Und dieser Trost soll dann eine neue Zukunft eröffnen. Und ohne Trost gibt es auch keine Neuausrichtung mit Gott. Trost wird aber nur den Bedürftigen zuteil. Und nun noch ein weiterer Gedanke. Unsere Bereitwilligkeit, uns trösten zu lassen, bedingt auch die Fähigkeit, andere trösten zu können. Wenn man nicht unter der Bejahung seiner eigenen Schwäche Hilfe annehmen kann, dann kann man auch selber nicht trösten. Oder anders gesagt, wer Trost durch Stärke verweigert, der ist nicht in der Lage, andere zu trösten. Der ist inkompetent in der Seelsorge. Dessen Worte sind hohle Worte. Und Paulus stellt diesen Zusammenhang in Vers 4 her. Er sagt, Gott tröstet uns in unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die auch in Bedrängnis stehen. Durch Trost, mit dem wir getröstet werden, können wir dann auch andere trösten. Und Gott gibt uns sozusagen einen Schatz mit dem Trost, den wir dann an andere weitergeben können. In diesem Text sagte ich, ballt sich das Wort Trost. Und was bedeutet nun die Aussage, wie Luther es hier so schön übersetzt, dass Gott der Gott allen Trostes ist? Paulus gebraucht diese Aussage hier wie einen Hoheitstitel Gottes. Er ist der Gott allen Trostes und das in Kombination mit Erbarmen und Barmherzigkeit. Die Hoheit Gottes wird immer wieder in Titeln ausgedrückt. Wer er ist, es wird beschrieben. Und hier besteht seine Hoheit darin, dass jeder Trost, der auf dieser Welt gegeben wird, seine Quelle in Gott hat. Und deshalb ist er der Gott allen Trostes, weil jeder Trost, der auf dieser Welt geschieht, seine Quelle in Gott hat. Es gibt verschiedene Arten von Trösten. Worte können trösten, Zuwendung, Gedanken an Hoffnung und Zukunft und anderes. Und alles, was diese Kraft entfaltet, dass ein Mensch getröstet wird, das kommt dann von Gott. Es ist nicht mein Wort, nicht meine Geste, die tröstet, sondern Gott gebraucht mein Wort, meine Geste und macht es zu einem Trost für diesen Menschen. Und deshalb ist er der Gott allen Trostes. Und unser Tun erscheint uns manchmal so banal in solchen Dingen, aber wenn wir das als Leib Christi einander tun, einander trösten, dann wird Gott darin seine Kraft entfalten und wir werden ihn preisen als den Gott allen Trostes. So, nun haben wir ein paar Entdeckungen gemacht an diesem Text zum Trost. Trost erstens heißt, Gott führt mich nicht aus der Situation hinaus, sondern er kommt in diese Situation hinein. Zweitens, wir können einander trösten, wenn wir selber offen sind, getröstet zu werden. Und drittens, was einen Menschen tröstet, hat immer seine Quelle in Gott. Und welche Rolle haben wir dann als Gemeinde dabei? Beim Trost, beim Trösten. Wir lesen in 1. Thessalonicher 5,14 die Aufforderung, tröstet die Kleinmütigen. Nun, niemand gilt gerne als kleinmütig. Wenn mir das jemand sagen würde, na, du Kleinmütiger, würde ich mich nicht freuen. Aber ich übersetze es mal so, tröstet die, deren seelische Kapazität nicht ausreicht, etwas zu tragen. Tröstet sie. Und deshalb wird in der Kirchengeschichte vom Trostamt der Gemeinde gesprochen. Neben dieser Aufforderung bedingt oder begründet noch anderes das Trostamt der Gemeinde. Paulus selber interpretiert sein Leiden nicht als sein Leiden, sondern als Leiden Christi, Kolosser 1,24. Alles, sagt er, was er an Leid erfährt, ist Teil des Leidens Christi. Alles, worunter er wegen der Sündhaftigkeit und der Gefallenheit dieser Welt leidet, unter dem leidet auch Christus in ihm. Und somit leidet in all dem auch immer die Gemeinde, die ja der Leib des Christus ist. Er sagt es so: Ihr müsst euch freuen, wenn dem Christus in mir geholfen wird. Aber genauso leidet bitte mit, wenn der Christus in mir leidet. Das betrifft dann immer alle. Paulus denkt radikal von Christus her. Wenn ein Glied leidet, dann leiden alle anderen mit, weil Christus in mir leidet und wir als Gemeinde ja der Leib Christi sind. Sich mit den Trauernden auch zu weinen und sich mit den Freunden zu freuen, ist nicht nur eine horizontale Komponente, sondern Christus freut sich in uns oder trauert in uns und wir stellen uns in Solidarität dazu. Und somit ist das Leid des anderen in der Gemeinde nie nur sein Leid. Und deshalb ist die Gemeinde zum Trösten gerufen. Sie tröstet nicht nur den anderen, sondern sie tröstet in dem Moment auch sich selbst, weil sie ja der Leib Christi ist und weil Christus in dem anderen trauert. Sie tut es nicht nur in Nettigkeiten, sondern sie tut es im Aufschauen auf Jesus, dass er seine Vollmacht dazu gibt, denn er ist der Gott allen Trostes und in ihrem Handeln öffnet sie sich sozusagen die Quellen des Trostes, die bei Gott sind. So, das war Bibelarbeit. Wie geschieht nun praktisches Trösten durch die Gemeinde? Und welche Ausdrucksform findet das Trostamt der Gemeinde? Und da habe ich mich inspirieren lassen von Chapman mit seinen 5 Sprachen der Liebe. Und ich möchte 5 Ausdrucksformen kurz des Trostes nennen. Und alle fangen mit dem Buchstaben Z an. Das erste ist, Trost geschieht durch Zuwendung. Durch Zuwendung, durch Nähe, durch für den anderen Dasein, der leidet. Durch Interesse und Nachfragen, durch Kontakt. Damit vermitteln wir Trost. Und der andere fühlt und weiß, ich bin nicht allein. Und wir zeigen, du bist nicht allein und wir vermitteln dem anderen das Wissen, in Christus sind wir eins und das, was du an Last hast, das ist auch meine Last, weil sie Jesu Last ist. Und allein diese Zuwendung anderen zu geben, kann sehr trösten. Und wir müssen in solchen Zeiten überhaupt nicht alle Antworten auf alle Fragen wissen. Natürlich müssen wir darin sensibel sein, dass der andere die Zuwendung auch gut findet. Und nicht jeder empfindet eine Umarmung in jeder Situation auch als hilfreich. Aber es geht darum, den anderen erfahren zu lassen, in dem, was du trägst, bist du nicht allein. Vor einigen Jahren noch in Hamburg wollten wir als Familie in den Urlaub fahren, hatten das Auto gerade gepackt, da rief ein junger Mann aus der Gemeinde an und sagte mir, meine Frau Steffi ist gerade gestorben. Sie war ähnlich wie Stefan, auch krebskrank, aber dass ihr Tod so schnell erwartet wurde, das war auch nicht der Fall. Und dann hieß es nur, Auto wieder auspacken, was meine Familie gemacht hat. Und die folgenden 8 Stunden war ich mit dem Trauernden in seiner Wohnung und ich war einfach nur da. Ich war da, als Formalitäten zu erledigen war, als der junge Mann weinen musste, als der Bestatter die Ehefrau abholte. Und ich war da, bis die Familie des Ehepaars angereist war. Und dann konnte ich gehen. Trost geschieht durch Zuwendung, durch Nähe. Und ich weiß von einigen von euch, wie sie auch in der letzten Woche diese Zuwendung Familie Keil wissen haben lassen. Vielen Dank dafür. Das zweite ist Zuspruch. Hier geht es um ein gesprochenes Wort. In Jesaja 40, Vers 1 fordert Gott auf, tröstet, tröstet mein Volk. Und dann heißt es, redet zum Herzen, ruft ihm zu, dem Herzen, das trauert. Ein ausgesprochenes Wort und nicht nur die Hand halten, kann Trost bringen. Ein Wort zur richtigen Zeit ist immer Bestandteil von Trost. Und das können Worte Gottes sein. Das können Worte sagen, die ich einem sage, um ihn zu trösten. Es kann ein prophetisches Wort sein, das ich für jemand empfangen habe. Gott will diese Worte benutzen, dass der andere Trost empfängt. Und es gibt Worte, die lassen uns Situationen begreifen. Sie reißen Horizonte auf. Sie vermitteln uns, Gott sieht mich, Gott kennt mich in meiner Situation, er ist bei mir. Und diese Worte kann sich ein Trauernder nicht selber sagen. Aber wenn sie durch uns gesagt werden, dann entfalten sie Kraft. Ich weiß noch, wie ich einmal so ein Wort gehört habe. In einer Konfliktsituation war ich sehr über Menschen enttäuscht und war am Weinen. Und ich wusste, dass ich durch diesen Konflikt ganz viel Vertrautes und Liebgewordenes loslassen musste. Und da kam jemand zu mir und der sagte mir einen Satz und der hieß, weißt du Udo, wir erwarten immer wieder von Menschen das, was uns nur Gott geben kann. Wir erwarten immer wieder von Menschen nur das, was uns nur Gott geben kann. Und dieser Satz hat mir in dem Moment Klarheit gegeben. Dieses Wort hat mich getröstet und er hat die Dinge in ihrer Dimension zurechtgerückt. Und das war hilfreich. Drittens, Zeit. Man kann niemand schnell trösten. Komm, ich tröste dich mal schnell. Geht nicht. Der Tröstende teilt Zeit, er nimmt sich Zeit. Oft muss man die eigene Tagesplanung dann unterbrechen, einfach deshalb, weil das andere und der andere jetzt wichtiger ist als das, was ich vorhabe. Und dass man seine Pläne in dem Moment umschmeißen muss, weil ein anderer Trost braucht, ist die Regel. Denn niemand von uns plant immer jeden Tag 2 Stunden Zeit ein, die ich habe, um andere trösten zu können. Und wenn nicht, ist auch gut. Es braucht immer Zeit. Für Zuwendung braucht man Zeit. Viertens, Zukunft. Derjenige, der den anderen tröstet, soll Zukunft vermitteln. Und Paulus beschreibt in dem heutigen Predigttext, womit er getröstet wurde. Er wurde dadurch getröstet in dem Vertrauen, dass Gott auch die Toten auferwecken kann. Das wurde sein Trost, sagt er. Und das Vertrauen auf die zukünftige Auferstehung, die wurde ihm zum Trost. Trost bringt also immer auch eine Zukunftsebene. Derjenige, der loslassen muss, sieht oft nur das, was ihm genommen wird. Der Tröstende kann aber dem der tröstet, der Trost braucht, die Augen öffnen, was ihm jetzt auch noch alles geschenkt wird und geschenkt werden kann. Und da, wo alles aus ist, ist bei Gott noch lange nicht alles aus. Da geht es nicht um die Sprüchlein, ach, wird schon wieder und nach Regen kommt auch Sonnenschein. Nicht diese Sprüchlein, sondern es geht darum, eine Hoffnung auf die Zukunft zu vermitteln, die sich in Gott und in seinen Möglichkeiten wurzelt. Es geht darum, Gott, den Herrn und Gestalter unser aller Zukunft, vor Augen zu malen und ins Herz zu bringen. Das stärkt und das tröstet, denn wenn diese Schau einem Menschen neu geschenkt wird, dann hat er auch neuen Lebensmut und kann neu aufbrechen. Und als fünftes, Zeichen des Trostes. Zeichen sind immer wieder so eine Sprache, die das Innere eines Menschen auf eine besondere Art und Weise anrühren, wie es Worte nicht können. Und das erleben wir auf verschiedenen Ebenen. Kunst wirkt immer anders als nur ein Wort über Kunst. Es war einmal in einer Situation, wo ich Trost brauchte. Da schenkte mir jemand so einen kleinen Metallengel. Vielleicht kennen den einige. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo er ist, das hätte ich ihn gerne mitgenommen. Aber in dieser Zeit hatte ich ihn monatelang immer in meiner Hosentasche. Und immer, wenn ich ihn berührte, dann erinnerte mich das daran, dass der Engel Gottes bei mir ist. Und das richtete mich jedes Mal wieder auf neu auf Gott aus und erinnerte mich an seine Gegenwart, dieses Zeichen des Trostes. Und in einem Trostprozess kann man auch das Abendmahl neu entdecken. Und das ist ein Zeichen der Vergegenwärtigung Christi. Ich nehme das Brot, ich nehme den Wein und ich empfange dabei Christus. Er ist in mir. Ich schmecke es, ich nehme es auf. Denn das zu wissen, Gott ist bei mir in meiner Situation, das ist der stärkste Trost. Und das Abendmahl, so gefeiert, kann dann einen klaren Punkt setzen, an dem man sich aufrichtet. Welches Zeichen des Trostes hast du schon einmal erlebt? Und so wollen wir jetzt Abendmahl feiern mit denen, die Trost brauchen. Und ich stelle hier so die Frage in die Gemeinde: Wer von euch braucht Trost? Wer muss etwas loslassen, was alles andere als einfach ist? Und euch bitte ich jetzt, lade ich ein, nach vorne zu kommen und euch hier auf diese freien Plätze zu setzen. Wenn sie nicht reichen, bitte ich die, die dahinter sind, sich noch etwas zurückzusetzen, dass alle die, die Trost brauchen, jetzt kommen können. Und euch wollen wir Trostworte zusagen. Wir wollen still für euch beten. Wir wollen ein weiteres Trostlied für euch singen. Und wir wollen euch Christus in Brot und Wein reichen. Steffi, kommst du nach vorne? Und ich lade alle ein, die sagen, ich brauche Trost, jetzt hier nach vorne zu kommen und sich in die ersten Reihen zu setzen.